mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Hallo ihr Lieben. Das ist eine neue Ausgabe unseres Podcasts mit den Waffeln einer Frau. Und ich stehe hier mit meinem Freund Clemens. Ja. Wir betreuen ja dieses Podcast schon sehr lange. Mhm. Und Clemens, ich möchte dich jetzt mal fragen, warst du Klassensprecher früher?
Ja.
Aha. Ich habe das Gefühl, alle Menschen waren Klassensprecher, nur ich nicht.
Ich war wirklich von der Grundschule bis zur 10. Klasse, in der ich dann sitzen geblieben bin, war ich immer Klassensprecher.
Das gibt's nicht. Ja, aber ja. Das war ja, die waren einfach zu faul, um jemand anderen zu wählen. Oder warst du wirklich der Beste?
Nein, das hat nichts mit dem Besten zu tun. Das hat, glaube ich, ich war der Netteste, glaube ich.
Oh,
dann wurde
Gott,
man so gewählt.
Scheiße. Ich wollte auch so gerne nett sein. Nie wurde ich gewählt. Aber der Mann, der heute bei uns zu Gast ist, nämlich Steffen Halaschka, der war auch ganz, ganz vorne bei der Klassensprecherwahl. Der ist eben auch sehr nett, oder?
Das ist auch so ein Fairer, glaube ich.
Deswegen. Das glaube ich auch. Ja. Glaube ich auch. Der war so spät entwickelt, also ich sage das jetzt nicht von mir aus, sondern das erzählt er selber, dass er im Prinzip auch genug Zeit hatte, um sich um diese Angelegenheiten des Klassensprechers zu kümmern, weil er hat sich nicht interessiert für Mädchen-Ding und lief alles nicht so. Gut, aber er hat auch Musik gemacht. Also wir erfahren viel über Steffen Halaschka, was wir vorher nicht wussten, weil der ist ja ein sehr journalistischer Typ, über den man jetzt so viel Privates gar nicht weiß.
Das stimmt. Also zum Beispiel, dass er eben auf Geburtstage oder Hochzeiten singt.
Ja.
So mittelerfolgreich, glaube ich, sonst hätte man vielleicht mehr davon gehört. Aber auch das erfahren wir von ihm und einfach, dass der Mann nicht nur gut zuhören kann, sondern eben auch gut reden.
Ja, das stimmt. Der ist wirklich sehr, sehr schlau. Ich liebe ihn sehr und ich hoffe, euch geht's ganz genauso. Wir hören jetzt rein in unsere aktuelle Folge mit den Waffeln einer Frau, heute mit Steffen Halaschka. Ladies and Gentlemen, Trommelwirbel, heute bei mir zu Gast, das tut weh, Steffen Halaschka! Laola?
Ich möchte es nie mehr anders haben. Da kannst du jede Zirkuskapelle kannst du in Rente schicken. Toll, was du alles kannst, Barbara.
Ja, sag doch mal, was bist du denn gewöhnt, wenn man dich ankündigt? Also es gibt ja unterschiedliche Arten von Ankündigungen. Entweder man geht auf eine Bühne, keiner hat vorher was gesagt, oder man kriegt Musik, man kriegt einen Tusch, man kriegt eine Ankündigung, Treppen, Tore, die sich öffnen. Was bist du so gewöhnt?
Ich gehe vor meiner Sendung Mittwochs Stern TV auch immer schon mal raus zum Publikum. Also ich rede jetzt von der Zeit, als wir noch Publikum hatten. Vielleicht haben wir es ja auch bald wieder. Und tatsächlich, ich schnurfe da immer so ohne Ankündigung einfach raus und hoffe, dass sie mich erkennen und freundlich sind, was auch meistens klappt. Mir ist dieser Personenkult bis heute, auch nach so vielen Jahren, immer noch so ein bisschen suspekt. Also dieses Hochgejatz, meine Damen und Herren, und jetzt begrüßen Sie bitte mit einem ganz warmen Applaus Ihren Gastgeber des heutigen. Ich finde es immer so ein bisschen, Freunde, also am Ende des Tages haben wir alle zweimal im Jahr Durchfall und sehen morgens scheiße aus. Also man muss, ich mag das nicht so. Ich lieber unprätentiös und normal leise.
Aber ich meine, ich träume natürlich schon davon, auch mal große Treppen runter zu laufen. Wobei das Angebot wird immer, ja, ab und zu schon. Und jetzt letztens, muss ich ehrlich sagen, hatten sie mir eine echt große Showtreppe gebaut. Und da habe ich dann festgestellt, ich kann die gar nicht mehr alleine jetzt runterlaufen, weil mit dem Kleid und den Schuhen und dann doch ist man ja auch so ein bisschen mit der Kurzsichtigkeit, weißt du, guckst du schon nach unten und denkst, ist das jetzt die Stufe oder die übernächste oder so? Und dann war ich auch unsicher. Dann hat man mir doch gleich noch ein paar halbnackte Tänzer rechts und links an die Hand gegeben.
Das lenkt dann ab. Ja. Wer hat das eigentlich etabliert, diese Idee, dass es große Show ist, wenn man eine Treppe runterkommt? Weil du weißt wie ich, sind wir ehrlich, Studios sind in aller Regel barrierefrei und ebenerdig und da wird mit großem Aufwand werden dann Treppen reingebaut. Dass man, ist eigentlich bekloppt, oder? Dass man hinter der Bühne irgendeine Leiter oder eine Treppe hochgeht, um dann die Treppe runter wieder aufs Ausgangsniveau.
Ja, vor allem, was ist das auch für, jetzt wenn wir es mal wirklich sehen in der heutigen Zeit, wo man alles auch ein bisschen kritischer mal sehen muss, was ist das für eine Aussage, dass der Moderator von oben runtersteigt zum Publikum? Müsste es nicht eher andersrum sein?
So, ich habe mal Anfang der 2000er eine schöne Sendung im damaligen Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg moderiert, aus einem Wachturm auf der ehemaligen Grenze zwischen Berlin und Brandenburg.
Nein, das ist so toll.
Ja, oben in dieser Kanzel, da hatten wir unser Studio so Late-Night-mäßig eingerichtet und da musst du ja naturgemäß raufgehen, weil das ist halt einfach oben das Studio und wir haben das groß gefeiert und haben gesagt, und hier kommt über die einzige Aufwärts-Showtreppe der Welt unser Gast und dann sind die Leute immer Treppe hoch ins Studio gekommen, was finde ich sinnbildlich viel, viel, viel mehr Sinn macht,
absolut.
Weil es ist ja der Aufstieg, man geht hinauf in neue Höhen zu neuem Glanz.
Ja, du hast total recht, also da ist noch viel zu machen, ich bin schon alles gemacht, ich bin schon schon aus Lifts gekommen, die sich dann nicht rechtzeitig geöffnet haben. Aus Lastenaufzügen mit Rampen hat man mich irgendwie, also Rampen waren das Absurdeste. Da war ein einziger Rollstuhlfahrer in der Show und der, für den hatten sie eine Rampe gebaut sozusagen.
Ja, zu Recht.
Und alle sind da runter geschlittert die ganze Zeit über, was toll war. Und ja, also es gibt vieles. Ich bin mit Rolltreppen schon so reingerollt, weißt du, und ich habe mir auch schon einmal in Ermangelung einer Treppe selbst eine Treppe gespielt. Also ich bin, weißt du, ich bin sozusagen von unten gestartet, so in der Hocke, und dann bin ich immer weiter hoch, seitlich, so immer weiter hoch gekommen.
Ja, der
hat unglaublich guten Effekt.
Ja, da erziele ich große Erfolge bei meinen Kindern mit. Immer so eine Decke aufspannen oder hinter dem Sofa in den imaginären Keller runtergehen.
In den imaginären Keller. So, lass uns bitte ganz vorne anfangen. Wir haben viel zu besprechen. Ich habe heute im Auto auf der Fahrt hier in Sender gedacht, Mensch, wir kennen uns so lange, wir haben zusammen gearbeitet. Ich finde dich großartig, aber ich weiß gar nicht so richtig viel über dich. Das wollte ich jetzt alles mal mit dir durchsprechen einfach.
Ja, das trifft sich gut. Ich weiß auch gar nicht so viel über mich und vielleicht kriegen wir gemeinsam was raus.
Findest du nicht, dass man über über sich selbst reden am Ende auch schlauer über sich selber wird?
Ja, das ist, glaube ich, einfach auch ein bisschen die Idee der Psychotherapie, glaube ich, seit Jahrhunderten. Aber das Problem ist, wenn man es halt öffentlich tut. Also es ist ähnlich, wir sprachen drüber, diese großen Auftritte, wenn man sich feiern lässt. Ich finde, diese öffentliche Selbstausbreitung, die ist mir auch immer ein bisschen suspekt, wenn Leute sozusagen ihre Psychotherapie in irgendwelche Fernsehstudios verlegen. Aber du hast recht. Man reflektiert sich besser.
Ja, und lustig auch, was die anderen Leute betrifft, dieses kurz ansprechen, dass man irgendwie 6 Jahre irgendeine schwere Krankheit hatte oder eine Psychotherapie oder so und dann in der Hoffnung, dass das einmal angesprochen und danach nie wieder erwähnt wird. Was dann aber natürlich so ist, ist, dass das in jedem Interview steht, immer wieder nachvollziehbar ist und dann über Jahrzehnte, die nur noch auf dieses Thema angesprochen werden, was sie dann sehr ärgert.
Ja, also Google ist in dieser Hinsicht nicht unser aller Freund, muss man sagen, weil ja nicht alle so kreativ und fantasievoll vorbereitet sind wie du, sondern manche dann 5 Minuten vorm Interview einfach kurz die ersten 3 Google-Treffer sich durchlesen und dann weißt du im Grunde schon, was du gleich gefragt wirst. Insofern muss man tatsächlich vorsichtig sein mit dem, was man rausgibt und rausgeben möchte.
Man ist ja auch häufig wahnsinnig angeödet von der eigenen Biografie. Also ich hatte die Tochter eines Solo-Klarinettisten. Mein Gott, was habe ich über das Klarinettenspiel meines Vaters erzählt. Mhm. Die ersten Jahrzehnte meiner Karriere, und ich dachte mir immer, oh, ich wünschte, ich könnte nochmal irgendwie andere Geschichten aus meiner Kindheit erfinden, nur um einfach auch mal andere Gespräche so zu haben.
Ich warte ganz dringend auf die erste Frage zu Günther Jauch, aber gucken wir mal, was da gleich noch kommt.
Da habe ich mir gar nichts notiert, ehrlich gesagt. Allerdings, als er bei mir war, haben wir nur über dich gesprochen.
Sicherlich.
Oh. Nee, tatsächlich eine Sache, du warst Klassensprecher und das interessiert mich, weil jetzt war gerade wieder Klassensprecherwahl in allen Schulen, wo jetzt die Schulen wieder losgehen und da fiel mir ein, also auch meine Kinder haben sich zum Klassensprecher aufstellen lassen, wurden nicht gewählt. Ich habe mich jedes Jahr zum Klassensprecher aufstellen lassen, wurde nie gewählt. Und ich frage mich, was muss man wohl haben, um es eben doch zu werden, weil du warst es ja.
Wir hatten das Thema zu Hause am Küchentisch auch gerade mit unserer älteren Tochter. Das Tückische, das Schwierige ist ja, dass diese Klassensprecherwahlen vor allem in jüngeren Jahrgangsstufen immer so ein bisschen Sympathiewahl sind. Also da wird natürlich das Good Girl und der Best Boy gewählt, irgendwie der beste Kumpel eigentlich und nicht der mit dem tollsten Wahlprogramm oder der ausgefeiltesten Rhetorik. Und ich glaube, man muss irgendwie so ein Typ sein, der gemocht wird. Und das ist ganz dünnes Eis. Das sind ja, manchmal sind es auch die unauffälligen, langweiligen. Ich weiß nicht, warum ich damals gewählt wurde. Ich glaube, ich konnte vielleicht immer schon ganz gut quatschen. Die Leute haben mir zugetraut, wenn hier wirklich mal ein Problem in der Klasse ist, der wird das schon ausdauernd durchdiskutieren.
Und ehrlich hättest gesagt, du das gemacht oder musstest du das machen?
Das Unangenehmste, was ich mal, ich weiß gar nicht, ob ich da auch schon Klassensprecher war, das Unangenehmste, was ich in dieser Rolle jedenfalls mal tun musste, war in der Grundschule, da hatten wir so Vorlesen gemacht, reihum, ne, also jeder liest irgendwie eine halbe Seite und dann geht's weiter, Sitznachbar, und die Lehrerin ist rausgegangen und hat mir sozusagen die pädagogische Weiterführung dieses Kettenvorlesens übertragen, und das ist eine ganz beschissene Rolle. Weißt du, wenn du als Neunjähriger dann da irgendwie zum stellvertretenden Deutschlehrer erkoren wirst, da kannst du nur verlieren. Du bist einfach der Idiot. Ja. Du bist der Speichelecker, obwohl du es gar nicht wolltest.
Ja, das stimmt. Aber es ist trotzdem, also ich finde, es ist schon eine große Auszeichnung, irgendwie so als Klassensprecher gewählt zu werden. Und ich liebe Eugel ja immer noch mit so einer halbprofessionellen politischen Karriere, um das auch wieder ein Stück weit, weißt du? Aber ich möchte Politik machen, ohne mit Politik in Berührung zu kommen, weil Politik finde ich nicht wirklich.
Also homöopathische Politik.
Das Amt des Bundespräsidenten sein letztendlich, weißt du? Wo man viel repräsentiert und diese Sachen.
Das hättest du aber drauf. Also Bundespräsidentin der Herzen bist du ja schon heute. Ist es jetzt mal ganz, es ist so wirklich so eine, mehr als eine Fantasie, ne? Es ist so ein bisschen, das kitzelt dich, das könntest du.
Ja, aber es ist auch das Schloss Bellevue, was mir natürlich gut gefällt und so, weißt du? Und der Garten dahinter und das alles und diese großen Autos und so. Aber tatsächlich nicht, aber ich denke mir immer, wir beschweren uns so wahnsinnig viel über alles. Also ich beschwere mich schon viel über alles und habe aber überhaupt keinen Plan, wie es wirklich funktioniert. Vielleicht müsste man sich doch irgendwie einmischen oder man müsste sich wirklich politisch richtig doll engagieren. Und es geht ja schon im Kleinen los. Elternsprecher-Ding. Heute Abend bin ich wieder beim Elternabend. Ich weiß schon genau, ich werde mich wieder wegducken. Wenn die Frage kommt, wer möchte denn Verantwortung übernehmen? Kuschel in der Tasche und so, da ist man ja dann einfach schlecht. Man ist einfach schlecht.
Wobei das Wegducken auf diesen kleinen Kinderstühlchen ja auch gar nicht so schwer fällt. Ne? Das ist ja die andere unwürdige Seite von Elternabenden, an diesen viel zu kleinen Tischen, auf diesen viel zu kleinen Stühlen zu kauern.
Aber du bist 1,98 Meter, wie konntest du jemals, du hast ja die Knie neben den Ohren.
Ja, in der Tat, das war auch eine der schönen Seiten der Pandemie, Elternabend über Internet. Dass man einfach zu Hause sitzen konnte und dann auch mal irgendwie die Kamera ausschalten oder so.
Darf ich dazu kurz was sagen? Unser Elternabend, der als Video-Elternabend natürlich auch stattfand, fand aber statt auf der schuleigenen Plattform, Internetplattform, und es wurde dann dringend dazu aufgerufen, wir machen einen Video-Elternabend, aber bitte ohne Video, weil das Netz so sehr belastet. Wir mussten die Bildfunktion ausschalten.
Der Andreas Scheuer Gedächtniselternabend. Sorry, wir haben die Bandbreite noch nicht in Deutschland. Bitte schalten Sie ihr Video. Das ist wirklich, wirklich bitter.
Oh ja. Gott, ja gut. Also, du warst auf jeden Fall beliebt, du warst eloquent. Warst du auch cool?
Nein.
Ja.
Nein, cool war ich nicht, muss ich rückblickend einfach offen sagen. Ich arbeite heute noch schwer dran und glaube, es läuft so auf eine 3- bis 4+ in Sachen cool hinaus, aber musst du ja auch nicht zwingend. Also wenn du das kompensieren kannst. In meinem Fall zum Beispiel wussten alle, ehrlich gesagt, bei dem kriege ich nochmal die Hausaufgaben morgens zum Abschreiben. Oder wenn ich das mit Algebra nicht wirklich begriffen habe, der kommt auch nochmal nachmittags und erklärt mir das.
Oh nein, ist das schön.
Ja, und ehrlich gesagt, wenn du das anbietest und machst, dann ist auch Coolness nebensächlich. Ich war auch einfach, hormonell war ich für Coolness nicht ausgestattet von Mutter Natur. Ich bin einfach ein dermaßener Spätzünder gewesen. Wenn ich meine Konfirmationsbilder mit 14 Jahren angucke, frage ich mich heute, wer ist denn der 9-Jährige da unter all den anderen? Ganz, ganz schlimm. Ich bin wirklich spät erst gestartet und hatte auch körperlich die Möglichkeit, mich irgendwie cool zu geben.
Ja, aber es ist doch eigentlich für Eltern ein Traum, ein Spätzünderkind zu haben. Ich meine, nichts ist schlimmer, wie wenn die mit 11 schon so einen Bartschatten haben und irgendwie so aufmucken irgendwie die ganze Zeit.
Und morgens dann irgendeine Vanessa zum Kühlschrank kommt oder denkst, sie hätte ich gerne gestern Abend auch mal vorgestellt bekommen.
Nein,
oder so,
nein, das wird nicht passieren. Bei uns im Haus wird das nicht passieren. Nein. Also, wie würde man das handhaben? Ich möchte nicht, dass irgendwelche, solange die nicht erwachsen sind, finde ich, dürfen keine Freunde da schlafen, finde ich.
Ach so.
Also Freunde natürlich schon, aber nicht jetzt der...
Ja, aber da sind die Grenzen ja auch fließend, ne?
Nee.
Keine Übernachtungspartys bis 18?
Doch, natürlich, mit allen, klar. Aber jetzt, der Junge hat eine Freundin und die ist dann da so x-beinig irgendwie da die ganze Zeit irgendwie da zugange und dann kommen die da morgens zusammen zum Frühstück runter mit 16? Definitiv nicht.
Oh, ja, gut, dann bin ich ja froh, dass es mich in einen anderen Haushalt gespült hat. Ehrlich gesagt, wir sind noch nicht so weit zu Hause. Ich habe mir da noch gar keine Gedanken drüber gemacht, ob man da Regularien einführen muss.
Ja.
Aber ich finde...
Mit 16? So ein haariger Typ, der da morgens irgendwie das Bad blockiert? Du bist ja lustig. Und was hast du gerade gesagt? Du bist froh, dass es dich in einen anderen Haushalt gespült hat? Das
ist ja, ich
jetzt für unsere Hörer so, als wärst du mal vor der Frage gestanden, ob es dich vielleicht in meinen Haushalt spült.
Nein, ich habe mich gerade imaginiert als kleines Schöneberger Kind und dachte, oh, das klingt nach einem strengen Regiment zu Hause. Das ist aber noch die alte preußische Schule, solange du deine Füße unter meinen Tisch und jetzt Vorsicht, Fräulein oder kleiner Herr.
Also bei mir durfte niemand schlafen unter 18, definitiv nicht. Und das hat dann natürlich zu brutalen Blüten geführt, dass man sich irgendwo treffen musste, was wirklich unangenehm war.
Siehst du, das ist doch besser, die Dinge passieren unter Aufsicht, oder?
Ja, total. Unter anderem in irgendwelchen Wäldern, wo man sich dann herumtrieb. Ständig hatte man Mückenstiche, Zecken.
Aber ich sag's ganz offen, wenn es soweit kommt, der erste Herrenbesuch spät abends bei uns zu Hause, ich bin wahrscheinlich der Erste, der da alle 10 Minuten reingeht und sagt, ja. Möchtet ihr noch was trinken? Wir hätten noch Chips, möchtet ihr?
Genau.
Und sag mal, ich lüfte mal ein bisschen, bei euch ist die Luft so schlecht. Nur, dass man
hier muss doch mal das Fenster aufgemacht werden. Mein Vater, der noch nie in seinem Leben irgendwie mit einem Stift was gearbeitet hat, weil der einfach als Musiker immer sozusagen halt Musik gemacht hat, kam auch, als ich den ersten Jungsbesuch hatte, dreimal rein, um nach einem Radiergummi, eine Spitze und einen Bleistift zu fragen. Das werde ich nie vergessen. Ich habe den angeguckt so, hä, ein Radiergummi? Wofür brauchst du denn ein Radiergummi? So, nee, aber ja, das finde ich auch okay. Also nein, die dürfen natürlich, bei uns ist immer Besuch. Mir würde es gar nicht auffallen, ob da noch 4 mehr zu viel da sind irgendwie. Aber
halt nicht über Nacht, so.
Aber die expliziten Mädchen- und Jungsbesuche so mit alles, das finde ich, muss noch nicht sein zu Hause.
So, Kinder, 18:30, ihr seid sicher auch müde, oder? Und es soll auch regnen nachher. Besser, du gehst jetzt im Trockenen nach Hause.
Aber ich sag dir jetzt mal was. Meine Mutter, also mein Vater hat sich immer so ein bisschen an meine Mutter sozusagen dran gehalten, was sie sagt, das hat er dann auch verteidigt so. Und meine Mutter, die hat, wenn da kam mal einer, der hat um 8:30 oder 9 geklingelt im Sommer und der war extra aus München mit dem Radl zu uns gefahren. In den Vorort. Also der war da schon so 25 Kilometer mit dem Fahrrad unterwegs und der hatte sich so Hoffnung gemacht, dass es auch honoriert wird. Dann hat er geklingelt, hat meine Mutter zu ihm gesagt, junger Mann, jetzt halten Sie mal Ihren Kopf schief, dass Ihr Hirn zusammenläuft. Dann können Sie sich wahrscheinlich ausmalen, dass man so spät nicht mehr bei Leuten klingelt. Und er so, ja, ich hätte gern nur einen Schluck Wasser, bitte. Dann hat er dann Wasser gekriegt. Meine Mutter hat das sozusagen beobachtet und dann durfte er wieder fahren.
Oh. Ja. Das ist bitter.
Ja, und da war ich schon richtig doll alt. Da war ich schon 25. Oh. Nein, Quatsch. Na gut. Also, Mädchen hält dann halt erst mit 20. Erst ab, ich sag mal, ab 25 ging es richtig los, oder?
Bei mir?
Ja.
Ja, ich lasse das mal so stehen, weil ich komme damit immer noch besser weg, als wenn wir bei der Wahrheit bleiben, weißt du?
Das ist das Lustigste, was ich je gehört habe. Aber du warst in einer Band, du warst Musiker,
ja.
Du hast gesungen sogar, du hast eine E-Gitarre gehabt und so.
Nein, Keyboarder. Ich war Keyboarder. Das ist auch nur so die mittelcoole Variante. Ja. Weißt du, die Gitarristen stehen vorne an der Bühnenkante, kniedeln sich einen ab und lassen sich bewundern und du stehst hinten hinter deinem Scherengestell am Yamaha-Keyboard und das sieht nie wirklich cool aus. Auch als in den 80ern diese Umhänge-Keyboards kamen, den Gitarristen gleich, es war keine echte Verbesserung, also...
Bei Umhänge-Keyboard denkt man, wer hatte das denn? Nur Dieter Bohlen? Also der wäre der Erste, der mir einfiel. Und dann noch, gab es nicht auch so bei Duran oder so, die hatten vielleicht auch sowas. Irgendwie.
Ja, Alpha Will glaube ich auch, aber dann sind wir schon fast durch, ne?
Ja, klar. Ja.
Alphaville war der erste Coversong, den wir in unserer Band gespielt haben, Forever Young. Ich war 14 oder so, noch nicht im Stimmbruch und habe mit glockenklarer Stimme auf der Ladefläche irgendeines LKWs beim Straßenfest Forever Young gesungen. I want to be forever young.
Ja. Ja, aber dieses Trauma konntest du dann enttraumatisieren, als wir beide gemeinsam den deutschen Fernsehpreis moderiert
das
haben.
Das war schön.
Der zu dem Zeitpunkt unglücklicherweise nicht im Fernsehen übertragen wurde. Aber da haben wir als Freddie Mercurys beide eröffnet. Wir beide mit einer Freddie Mercury Gedächtnis Schnurrbart und einer Zahnleiste.
Und einem original nachempfundenen Freddie Mercury Gebiss. Also alle Zahnfehlstellungen von Freddie Mercury wurden nochmal in den Archiven klein recherchiert und wir haben diese Prothesen bekommen. Ich hatte das übrigens sehr lange bei WhatsApp als mein Profilbild.
Ich auch.
Und Und habe es dann weggenommen, nachdem meine Mutter zum 10. Mal gesagt hat, mach das weg, das ist schrecklich. Das ist doch ein fürchterliches Bild.
Ah. Also sehr lustig war, dass ich habe dann auch mit dieser Zahn, ich fand das so lustig und das war wirklich so brutal. Und dann habe ich immer, Barcelona, it was the first time that we met. So dieses Lied gesungen und dann haben so drunter, weißt du, bei Instagram, weißt du ja dann, die Deppen, dann schreiben die alle drunter geschrieben, sich über Freddie Mercury lustig machen, das ist leicht. Der hat sein Leben lang unter seinen Zähnen gelitten und so, ja. Oh Gott. Okay, aber das war auf jeden Fall wirklich toll. Und da muss ich noch mal einmal dran denken. Du hattest das alles dir drauf geschafft am Klavier, weil das ganze Opening war gesungen und wir sind beide als Freddie Mercury gesungen und du hast sogar noch gesagt, du könntest das auch noch auf dem Klavier spielen.
Ich habe es geübt und war dann irgendwann tatsächlich, jetzt kann ich sagen, auch sehr, sehr froh, als es hieß, komm, wir machen die Musik doch als Playback. Weil es ist irgendwie, also es hätte mich gerissen. Es ist, mein Klavierunterricht ist zu lange her. Ich war immer nur ein sehr, sehr mittelmäßiger Pianist.
Ja, nein, aber also ich finde, am Klavier spielen und sich selbst dabei, also sich selbst beim Singen begleiten, das ist schon echt die hohe Kunst.
Ist absolut.
Noch schlimmer ist, jemand anderen zu begleiten, der sein Zeug drauf hat und du selber strauchelst irgendwie da am Klavier rum. Ich versuche jetzt manchmal mit einer Geige zusammen sozusagen, also versuche ich am Klavier zu begleiten und da ist mir aufgefallen, ich bin nicht der typische Begleiter. Weil ich muss mich dann voll auf die Geige einstellen und wenn die es drauf hat, dann muss ich es ja auch drauf haben.
Aber also, du kannst schon richtig, du hast es gelernt, auch Klavier.
Ja, aber du kannst viel besser bestimmt
als ich. Nein. Ich habe im privaten Kreis gelegentliche Gesangsauftritte absolviert, auch in jüngster Vergangenheit und habe in meinem Freundeskreis tatsächlich einen Pianisten. Wir sind die kleinste Band der Welt und wann immer es zu singen und zu spielen gibt, dann hole ich mir meinen Mietpianisten dazu.
Okay, wenn du es selber ansprichst, dann muss ich kurz nachhaken. Was genau sind das für Auftritte? Welches Repertoire bespielt ihr und in welchem Rahmen?
Ganz unterschiedlich. 50. Geburtstag des guten Freundes gehört dazu. Mhm. 10. Hochzeitstag gehörte dazu. Aha. 40. Geburtstag meiner Gattin. Auch da habe ich es mir nicht nehmen lassen. Und unlängst mal ein Firmenjubiläum einer befreundeten Firma. Okay. Auch da... Und da hatten wir ein Musikprogramm thematisch angelegt.
Fließt Geld?
Bei solchen Auftritten?
Ja.
Schweigegeld, ja.
Du hast so eine Verschwiegenheitserklärung, die Leute unterschreiben müssen. Hast du immer dabei.
Ja, und man wird halt hinterher mit Münzgeld beworfen, damit man endlich aufhört. Das ist eigentlich so das Einzige, was da finanziell auszulösen ist.
Ich war einmal bei Simply Red auf einem Konzert, da war ich 15 und da habe ich alle so ganz laut mitgegrölt die ganze Zeit und da stand einer vor mir und irgendwann hat er sich umgedreht, hat mir so 10 Mark in die Hand gedrückt und sagt, da, das kannst du jetzt peuten, aber bitte hör endlich auf zu mitsingen.
Und ist es dann nicht eine große Genugtuung, wenn man tatsächlich später selber auf der Bühne steht und die Hallen voll macht?
Ja, ich versuche den immer noch zu finden, denjenigen, der mich da so ruhig gestellt hat. Das war schrecklich.
Also unverschämt.
Also super. Und dann findest du es nicht schlimm, auf einer Bühne zu singen und aufzutreten? Also macht dich das nicht nervös? Bist du aufgeregt dann?
Ja, natürlich. Brutal. Aber man muss ja ab und zu sich so Prüfungen stellen. Das ist so wie so Dschungelprüfung des kleinen Mannes. Also einmal über die Angst hinaus und es findet dann Anerkennung. Also das muss ja auch nicht 100% perfekt sein, aber also ehrlich gesagt, als ich beim 40. meiner Frau gesungen habe, habe ich viel Anerkennung bekommen, aber vor allem auch in die Richtung, Alter, du verdirbst hier die Preise. weil ich habe ihr sogar, ich habe Elton John für sie übersetzt.
Your Song, oder?
Your Song. Oh. Ich habe eine eigene Textfassung von Your Song gesungen und das ist nicht ganz schlecht geworden. Da ist dann die Qualität des Gesangs auch zweitklassig. Das hat schon Anerkennung gefunden und ja, und es ist so dieses gute Gefühl, ne? Also wenn du siehst im Grunde bei den anderen befreundeten Paaren, die da sind, dass sie dann so immer so fordernd zum Göttergarten an der Seite rüberschielt, dann weißt du, du hast doch alles richtig gemacht.
Ja, ja, klar, weil der wieder nur so ein kleines Armband bei Christ besorgt hat. Genau. Ja, ja, ja. Nee, also etwas gesungen zu kriegen ist was ganz Tolles oder ein Gedicht oder überhaupt so, ja. Ja. Aber ich bin im Freundes- und Familienkreis sehr viel aufgeregter, als wenn man mich vor 5000 Leute irgendwie stellt. Also
ist es auch. Klar, wenn du die Leute kennst und wenn du ihnen in die Augen schauen kannst, also die Fallhöhe ist auf eine Art viel brutaler.
Finde ich auch. Sehe ich genauso. So, wir spielen ein Spiel. Ich weiß nicht, worum es geht, aber unsere Redaktion hat natürlich wieder spitzfindig herausgefunden, wie man dich... wir spielen heute das Spiel, das Barbara seit Jahren nicht versteht. Das stimmt. Ich habe noch nie. Also das ist auch wirklich ein Scheiß. Das ist so eine Das ist in Amerika erfunden bei Ellen DeGeneres und da heißt es Never Have I Ever. Und ganz ehrlich, die checken es auch nicht in Amerika. So. Und wenn es die J-Lo nicht checkt, dann ist ja nicht so schlimm, wenn ich es auch nicht checke. So. Also Barbara wird Sätze vorlesen, die immer beginnen, ich habe noch nie. Trifft die Aussage auf einen von euch beiden zu, dann müsst ihr euch durch ein akustisches Signal bemerkbar machen. Möb. Okay. Vielleicht versteht Barbara ja heute das Spiel. Nein, wahrscheinlich nicht. Weil es ist, also wenn es zutrifft, ich habe noch nie, dann sage ich, ja, stimmt. Okay. Und du auch.
Du sagst den Satz und wenn ich denke, ich könnte ihn eigentlich auch sagen, wahrheitsgemäß, dann sage ich Möb.
Genau.
Und hinterher wird ein Unterhaltungserfolg daraus. Ich bin gespannt.
Ja, du, keine Ahnung. Aber weißt du was? Ich bin hier nur die Moderatorin, ganz ehrlich. Und ich gebe der Show meinen Namen. Aber was hier redaktionell stattfindet, ich kann mich jetzt auch nicht um alles kümmern.
Vollstes Verständnis.
Wir reden dann gleich noch über deine Redaktion. Du hast ja wirklich mit Inhalten zu tun. Bei mir ist das ja alles überschaubar.
Ja, man sagt so. Mhm.
So, ich habe noch nie mit einer fremden Zahnbürste meine Zähne geputzt.
Möb.
Du hast noch nie mit einer fremden Zahnbürste deine Zähne geputzt?
Nee, mit einer fremden Zahnbürste nicht. Nee. Also das heißt, fremd heißt irgendwie im Hotel stehen geblieben. Ach so, oder,
okay. Aber oder, Kinder oder, schon, oder?
Es kann eventuell sein, dass ich vielleicht einmal in der Not die Zahnbürste meiner Frau, das würde ich aber so öffentlich nicht sagen, weil die Gefahr zu groß ist, dass sie zuhört. Und sie würde sich, glaube ich, ein bisschen ekeln davor.
Ja, so ist es nämlich bei mir zu Hause, ohne jetzt zu viel zu verraten, auch. Absolute Ekel, verzogenes Gesicht, wenn ich sage, kann ich kurz deine Zahnbürste benutzen. Aber bei vielen anderen Sachen findet er so überhaupt vieles nicht eklig, weißt du? Da frage ich mich doch dann schon, was da los ist.
In der Tat, also in einer gut funktionierenden Beziehung schiebst du dir eigentlich so viel in Körperöffnungen, dass es jetzt bei der Zahnbürste am Ende nun auch keinen Aufstand geben sollte, oder?
Ich wollte gerade sagen, also da sind wir doch sonst an anderer Stelle nicht so pingelig, aber egal.
Nicht so an anderer Stelle. So. Boah, lass uns weitermachen.
Ich habe noch nie mein Alter geleugnet.
Möb. Möb, 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 Möb. Warum sollte man? Ja. Ich war bisher immer, wie ist bei dir? Du machst keinen Möb? Du hast öfter schon geleugnet?
Nee, ich habe auch noch nie. Das ist ja auch zwecklos. Es steht ja auch überall.
Und ja, aber man kann das auch erfolgreich verschleiern. Nein, also der Kollege Jan Hofer ist wahlweise 70, 72, 63 oder 25 zum Beispiel. Das ist je nachdem, welchen Internetartikel du aufrufst.
25 ist ja die neue Freundin. Nee, aber sag mal, aber es ist doch, ich finde das so absurd, die Vorstellung, dass man sich irgendwann 3 Jahre oder 5 Jahre jünger macht und dann plötzlich Abi hat man dann nicht mehr 93, sondern 98 gemacht oder so. Und dann das fällt doch total auf. Also
ich habe es auch noch nie verstanden. Ich habe es wirklich ehrlich noch nie verstanden.
Das geht aber, glaube ich, in der heutigen Zeit nicht mehr. Das kannst du nicht, das ging vorm Internet, aber das geht
ja, aber
jetzt
warum
nicht.
Sollte man denn, was ist denn sozusagen, was ist denn daran geiler, wenn die Welt glaubt, du bist 29, obwohl du schon 34 bist? Also, ich habe es wirklich noch nie verstanden.
Ja, man denkt dann vielleicht, dass man sich auch vielleicht sexuell nochmal einer anderen Zielgruppe irgendwie annähern kann, so. Weil schon viele abgeschreckt sind von Ü40, sage ich jetzt mal.
Das stimmt, aber da ist ja das große Ziel des Lebens, dass man einfach rechtzeitig einen Deckel drauf macht und sich um dieses Thema dann auch nicht mehr so bemühen
Ganz
muss.
Genau. Und ich bin zum Beispiel der absolute hottest Shit unter, sage ich jetzt mal, so 65-jährigen Vorstandsvorsitzenden. Da läuft es echt noch super, ja? Und so. Ich habe nur sehr lustig einmal die Katja Riemann hier zu Gast gehabt und die hat mir in der Sendung erzählt, das fand ich so nett, sie wurde 42 und sie kriegt einen Kuchen und da war eine ganz große 42 drauf geschrieben und da waren so Kerzen und alles waren da so drauf und so Deko, alles mögliche und sie hatte einen ganz jungen Lover, der war erst 28 und dem hatte sie nicht gesagt, wie alt sie wird und sie hatte das so ein bisschen so eher so Ende 30 so ihn eingepegelt und dann kam aber diese Freundin mit der Torte, wo die 42 drauf war und dann ist sie dann hat sie versucht, so die Kerzen und die Deko da so, da ist sie so draufgefallen, so halb und hat dann zumindest, dass die zwei zumindest hinten so weggeschoben wird.
Da haben die in der Konditorei doch die Zahlen vertauscht. Eine 24 sollte es sein. So in der Art, ja.
Ja. So, ich habe noch nie den Satz gesagt, ich bin ja der Nachfolger von Günther Jauch. Da ist er.
Ja, da musst du aber Möb sagen, oder?
Möb, ich hab's noch nie.
Ich hab ihn, doch wahrscheinlich habe ich ihn in irgendeiner Variante schon mal gesagt, ja. Okay, ist so, gehört dazu.
Ja, ich habe noch nie meinen Job geleugnet, Möb. Doch, ich habe schon meinen Job geleugnet. Bei manchen Abendessen, wo Leute mich nicht kannten, dachte ich mir, das ist mir jetzt zu kompliziert. Das alles zu erklären. Dann habe ich einfach gesagt, ich bin Grundschullehrerin oder so. Dann hat keiner mehr eine Frage.
Ich bin, so sagst du, ich bin im Vertrieb. Boah, so da hast du keine. Nee, habe ich, ich sage aber tatsächlich wahlweise manchmal nicht Moderator, sondern Journalist. Weil das irgendwie, das vermauschelt sich besser. Das ist auch so Tageblatt, Kaninchenzuchtverein und so. Das ist, klingt jetzt auch nicht wahnsinnig spannend nach weiterem Gespräch. Bedarf.
Aber gibt es irgendjemanden, der dich nicht kennt?
Ja. Ja, schon. Das ist doch durchaus. Also, das kommt vor und genieße ich auch. Also, ich muss.
Ja, also was ich toll finde, was mir öfter mal passiert, und das finde ich so eine lustige Dynamik, die dann entsteht. Das ist eine lustige Situation. Ich weiß gar nicht, ob man das von außen nachvollziehen kann. Ich komme am Bahnhof, setze mich neben eine Frau. Die Frau sitzt da, guckt mich an, lacht mich an, grüßt mich. Ich grüße zurück, ich hole mein Handy raus und lese. Sie glotzt mich die ganze Zeit an. Dann sagt sie irgendwann, wir kennen uns. Dann sage ich, ich weiß nicht. Doch. Dann sage ich, nein, ich glaube nicht. Und dann sage ich, dann sagt sie, aber ich kenne sie, ich kenne doch ihr Gesicht, so immer so total vorwurfsvoll, und dann ich so, Fernsehen, habe ich dann so geflüstert, ja, so Fernsehen, so in der Hoffnung, dass sie dann so sagt, ah ja, stimmt, Entschuldigung und so.
Und dann hat sie gesagt, so, nein!
Nein! So, und dann sagt sie, ich gucke kein Fern. Und dann sage ich, ja, weiß ich nicht. Dann, ja, was machen Sie denn im Fernsehen? Und dann sage ich so, alles.
Wahrheitsgemäß.
Nein, weil ich dachte mir, ich sag's jetzt einfach so. Und sie so, ja, was denn da genau? Und ich so, ja, keine Ahnung, deutscher Fernsehpreis, deutscher Radiopreis, Bambi, goldene Kamera, Ding. Und ganz ehrlich, Sie können mich auch im Radio hören oder Sie lesen meine Zeitschrift. Nee, ich kenne Sie nicht. Und dann dachte ich mir, muss ich mich jetzt schlecht fühlen, dass die mich nicht kennt? Ist mir ja völlig wurscht. Ich freue mich ja über jeden, der einen nicht kennt. Aber die hat mir dann so ein schlechtes Gefühl gegeben, dass ich irgendwann gesagt habe, ich finde es gar nicht schlimm, dass sie mich nicht kennen, aber sie dürfen mir jetzt auch keinen Vorwurf machen. Ich habe es wirklich versucht.
Es hat aber auch immer eine schöne Komik, wenn du so falsch eingetütet wirst von den Leuten, auch mit so einer Beharrlichkeit. Meine schönsten Erlebnisse sind einmal, als ich nachts zum Hotel zurückgekommen bin, Mittwochnacht nach der Stern-TV-Sendung, und draußen stand einer und rauchte. Und als ich ins Hotel reingehe, sagt er mit der größten Selbstverständlichkeit, Namen der Pilawa. Und ich habe ihn in dem Glauben gelassen, weil das ist ja, also ja, eigentlich auch ein schönes Kompliment. Und mich hat mal eine Kollegin dermaßen falsch einsortiert, war davon aber auch nicht abzubringen. Ich nenne keine Namen, aber die rief an, weil sie mich zu irgendeiner Veranstaltung verpflichten wollte und hat gedacht, es wäre jetzt ein gutes Entree, mir Komplimente zu machen, und sagte am Telefon, also Herr Alaschka, ich muss erst mal eines sagen, also neulich diese Royals-Reportage im Ersten, die Sie gemacht haben, ganz große Klasse, haben Sie wirklich toll gemacht. Ich sage, Entschuldigung, Frau Kollegin, ich habe keine Royals. Doch, da mit dem Seemann Eggebert, das war hervorragend, da am Buckingham Palace und die ganze, jetzt haben Sie wirklich eins. Ich sag, ehrlich gesagt, ich bin auch gar nicht mehr bei der ARD. Das war nicht ich. Doch, ich weiß doch, was ich gesehen habe. Ich weiß normalerweise, was ich gemacht habe. Und dann dämmerte es mir, weil ich tatsächlich beim Seppen mal einen Trailer dafür gesehen habe, und dann sagte ich, nein, das war der Kollege Zamperoni, den Sie gesehen haben. Nein, ich habe Sie doch gesehen. Es war wirklich schwer. Du kommst in so eine schizophrene Selbstwahrnehmung, weil du irgendwas fragst und dich, vielleicht war ich es doch und hab's erfolgreich verdrängt.
Bei all den Engagements, man verliert ja auch den Überblick. Aber am lustigsten ist eben diese völlige Sie sind ganz dünn geworden. Nein, doch, nein, doch. Ich bin immer so, nein. Und dann machen die immer so zu mir, als wollte ich nicht zugeben. Ich meine, ich wäre die Erste, die zugeben würde, dass sie abgenommen hat und das stolz präsentieren würde. Und dann, der wunderbarste Satz kommt jedes Mal, ich habe sie letzte Woche im Fernsehen gesehen. Da hatten sie bestimmt 20 Kilo mehr. Sag ich, ja, genau. Und das habe ich jetzt innerhalb von einer Woche abgenommen. Richtig.
Es ist schon charmant. Aber Fernsehen trägt auch auf, das wissen wir alle. Fernsehen ist bei
jedem. Ja, in deinem Fall, sag ich mal, ist es ein Gewinn. Weil sonst hätte man immer Sorge, du kommst nicht durch den Winter, wenn du so... Und bei mir ist halt schon so, dass ich mir manchmal denke, ich weiß gar nicht, in welcher Position. Ich habe auch das Gefühl, wenn man am Bildrand steht, weißt du, also ganz weit rechts oder links irgendwie im Bildausschnitt, dann ist es noch schlimmer, dann zieht es einen noch mehr in die Breite irgendwie.
Ich sag dir, was einfach das Geheimnis ist, warum wir Männer von der Natur besser gestellt sind, wir setzen halt meistens am Bauch an und in vielen Fernseheinstellungen sieht man es glücklicherweise nicht so. Oder du kannst den Bauch einziehen, aber ihr Frauen habt halt noch mehr Körperregionen, in denen eingelagert wird.
Ich versuche das alles zusammenzuhalten irgendwie, aber die Technologie der Textil, sag ich mal, Industrie, die hat auch, sag ich mal, ihre Grenzen. Also Gewebe erschlafft nicht nur an meinem Körper, sondern auch bei den Klamotten, die ich trage. Bist du dick geworden über die Corona-Zeit? Nicht dick, aber hast du zugelegt?
Erst glaube ich ja ein bisschen. Und dann war ich Nutznießer des großen Ernährungsumstellungsprogramms meiner Frau, die gesagt hat, komm, wir hocken so viel zu Hause, kochen so viel selbst, endlich kann man auch gut kontrollieren, was man so zu sich nimmt. Und die hat dann tatsächlich so Punkte gezählt, ne? Also richtig geguckt, dass sie über Ernährung und Bewegung abspeckt. Und da wir dann meistens gemeinsam gegessen haben, hat mir das auch 2 Kilo Minus eingebracht, was zu dem Zeitpunkt ganz gut war, weil ich beginnend mir ein bisschen was angefressen hatte.
Okay, gut. Also, tolles Spiel, ganz toll, super. Jetzt auch mal loben die Redaktion.
Ach, wir spielen ja immer noch, ja.
Ja, wir sind noch mittendrin im Spiel, pass auf. Ich habe noch nie,
Ach so.
Ich habe noch nie morgens schon Alkohol getrunken. Also hat man jetzt morgens, also ich habe morgens schon mal Alkohol getrunken.
Ja, aber ehrlich gesagt, da zählt doch sozusagen das Sektfrühstück noch dazu, oder?
Gibt's sowas wie Sektfrühstück noch?
Na, es gibt doch so Hotels, die damit punkten wollen, dass sie ans Frühstücksbuffet dann auch noch so ein Eiskübel mit irgendeinem Rotkäppchen edelsüß stellen. Und das, sowas kenne ich. Also
ich hatte eine dänische Trainerin, eine Personal-Trainerin, und die kam immer zu mir nach Hause, und die hat aber gar nicht mitgemacht bei dem Sport, weil die hat nur mich sozusagen angeleitet, aber die selbst saß auf dem Bett und hat immer gesagt, noch
und hat gesoffen.
Die war super und immer voll motiviert und alles war spitze. Und dann, aber manchmal war die so demotiviert, aber nur einmal im Jahr, dass sie noch nicht mal Bock hatte, auf dem Bett zu sitzen und Ansagen zu machen. Und ich die musste ja gar nicht mitmachen. Und dann kam sie manchmal so und sagte, Barbara, heute ist der perfekte Tag, um Champagner zu trinken. Und dann haben wir morgens um 8, anstatt Sport zu machen, ich war natürlich dankbar, ja, ist mir doch scheißegal. Ich bade auch in Kuhscheiße, wenn ich keinen Sport machen muss. Mir kannst du im Prinzip als Ersatzprogramm für Sport nahezu alles anbieten und ich gehe drauf ein. Und dann haben wir um 8 Uhr uns so ein kleines Fläschchen Champagner aufgemacht oder Sekt oder was auch immer und haben das dann getrunken. Und das habe ich als einen der schönsten Tage des letzten Jahres in Erinnerung.
Und das war deine, Achtung, Gänsefüßchen, Fitnesstrainerin, ja? Kann es sein, Barbara, dass du vielleicht nur so ein ganz klein wenig schlecht beraten warst dabei. Wo hast du die her? Hast du die bei Lidl am schwarzen Brett
bei so einer Abreißzettel?
Bei Wish bestellt? Oder?
Bei Wish, genau. Die wurde mitgeliefert mit der Flasche Champagner.
Oh Mann.
So, ich habe noch nie als Letzter eine Party verlassen. Mörb, kann ich da sagen, weil ich bin wirklich immer eigentlich eher
Du gehst, du gehst zeitig. Ja. Das weiß ich, das kann ich bezeugen. Und das imponiert mir immer wahnsinnig. Weil ich immer denke, wie die Barbara das macht, die ist da auf der Bühne, zack. Und wenn du denkst, jetzt gehe ich noch mit Barbara eintrinken, ist sie schon längst am Bahnhof und auf der Heimreise. Was toll ist, weil es sich einfach frisch und jung erhält. Ich, also so ganz als allerletzter, da gab es auch schon so Kneipenabende, wo du merkst, oh, jetzt haben sie aber alle Stühle hochgestellt. Das ist ein deutliches Zeichen. Bei Partys so unterm letzten dreckigen Dutzend, das kenne ich, ja.
Okay, aber du bist jetzt auch nicht so bei Fernseh-Events und dann danach so Aftershow-Partys. Bist du da doll dabei so?
War ja lang nicht mehr wegen Corona, aber davor schon auch gerne, weil das manchmal sehr, sehr lustige Abende werden können, weil das Gelegenheiten sind, wo du ja liebgewonnene Kollegen dann mal wieder siehst, die du oft ein Jahr lang nicht gesehen hast. Und das kann schon schön und lustig werden.
Ja, man darf nicht den Fehler machen, finde ich, auf der großen Fernsehpreis, was weiß ich was, Aftershow-Party, die ganze Zeit rumzulaufen und irgendjemanden zu suchen, weil man fühlt sich dann immer, finde ich, wie so ein Kind, was seine Eltern bei Ikea irgendwie verloren hat. Man muss sich dann eine Ecke suchen, und wenn es da schön ist und da steht man mit jemandem, dann muss man auch die Ruhe haben, da stehen zu bleiben.
Und dann wirken die Gravitationskräfte, dann kommen sie nämlich alle, wenn sie merken, oh, da drüben, die haben Spaß.
Ja, 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 das stimmt. So, jetzt pass auf, ich habe noch nie ein Nacktbild verschickt. Oh,
Möb. Wem sollte ich?
Ja.
Du schon. Wem, Barbara? Ich habe noch keins bekommen.
Du, da mache ich dich, setze ich dich auf den Verteiler mit drauf. Ist doch gar ja, kein gerne. Problem, das ist ein Häkchen mehr. Man muss halt nur drauf achten, keine Tattoos, keine Ringe und kein Gesicht, ne? Weil wir denken an Max Kruse, den Fußballspieler, der hat ja, glaube ich, bei vielen sexuellen Aktivitäten, die er mitgefilmt hat, war die ganze Zeit seine Hand und sein Tattoo und jeder, die ganze Welt wusste, wer das ist.
Ja, es gab sogar ein Video, das ist mir mal zugespielt worden. Da gab es eigentlich keine Fragen mehr bei der Identität.
Da muss man halt drauf achten irgendwie.
Ja,
aber sonst,
das kriegen wir hin.
Ja, also ich gucke jetzt mal, ob ich ein gutes Bild hinkriege und dann schaue ich mal einfach. So, das ist sehr schön. Ich möchte mit dir noch mal ganz kurz über Stern-TV sprechen, weil du feierst jetzt dein 10-jähriges Jubiläum.
Haben wir Anfang des Jahres gefeiert. Ja, genau. Januar 2021 waren es 10 Jahre.
Hast du das angefangen mit dem festen Vorhaben, das bis ans Lebensende zu machen, oder hast du gesagt, ich guck mal?
Ich habe gesagt, ich guck mal, ob ich es bis ans Lebensende machen kann, weil in der Tat habe ich mir das immer gewünscht. Das ist die Sendung, die für mich gemacht war und die Günther ja auch dankenswerterweise warm gehalten hat, bis ich im moderationsfähigen Alter war. Und deswegen habe ich gesagt, also die 21 Jahre, die knapp der Kollege Jauch hingelegt hat, die will ich eigentlich toppen und ich bin auf einem guten Wege.
Ja, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe mir das vorhin auch überlegt, Stern-TV ist eigentlich die absolute Traumsendung. Also das würde ich jetzt auch sagen, also wenn mir das jetzt jemand angeboten hätte oder anbieten würde oder wie auch immer, ich glaube, es gibt keine Sendung im deutschen Fernsehen, die ähnlich, weil es ist eben alles möglich. Du kannst ja jeden einladen, du kannst über alles berichten, über die spektakulären, über boulevardeske Sachen, über politisches, über skurriles, es ist einfach perfekt.
Wir machen Social-Media-Experimente, wir reden mit Sportlern, die Großes geleistet haben, es gibt die Schicksalsgeschichten, Medizin. Wir kochen großartig die Zeit natürlich, als wir Studio-Publikum hatten, weil du konntest mit den Leuten immer Dinge machen, also einfach mal auf dem Parkplatz in die Autos reinschauen, wer hat hier das unaufgeräumteste Auto, und dann haben wir das einfach ins Studio reingetragen und gemeinsam mit den Betroffenen analysiert. Also von Kindergeburtstag auch bis zur großen Politik, wir haben auch Minister da und machen die politische Debatte. Es ist eben alles möglich und das ist ein solches Geschenk, weil wenn dir dabei langweilig wird, dann hast du dich bei der Berufswahl vertan.
Das sehe ich auch so. Und wie oft hört man sich selber sagen, also das geht mir ja schon mit meinen Shows so, dass ich so sage, ich hatte letzte Woche den und den bei mir in der Sendung und der hat das und das erzählt. Man ist ja auch immer so nah dran am Geschehen. Man weiß immer, was passiert, was da draußen los ist. Von der Popkultur bis zum sonstigen Trend. Man kriegt alles so mit irgendwie so serviert.
Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass wir ja immer so Fenster öffnen in Welten, die du sonst im Alltag nicht betrittst. Also ich habe Menschen im Studio, die transsexuell sind und davon berichten, wie es war, festzustellen, man ist irgendwie doch im falschen Körper geboren. Und dieser ganze Weg, der Lebensweg, der sich damit verbindet, da sind Menschen, gerade unlängst war sie wieder da bei mir, Andrea Dahm, die durch eine Schwangerschaftsvergiftung quasi, also unter der Geburt Blutvergiftung bekommen hat und Hände und Füße amputiert bekommen musste, also von jetzt auf gleich, um ihr Leben zu retten. Wie lebst du, wenn auf einmal die Extremitäten fehlen? Das ist so bereichernd, von diesen Menschen zu lernen, wie man also mit einem gehörigen Maß an Resilienz sich solchen Herausforderungen im Leben stellt. Und das ist eigentlich neben allem, was so trendy und prominent ist, das, wovon ich am meisten zehre, diese Begegnung.
Ja, das verstehe ich auch. Es geht mir übrigens auch in den Gesprächen so, und dass man eigentlich, also das ist jetzt doof, das über sich selber zu sagen, aber ich glaube, es macht einen auch irgendwie zu einem nicht besseren Menschen, aber zum verständnisvolleren Menschen und so, weil man einfach die Möglichkeit hatte, ja mit all diesen Leuten zu sprechen. Es bringt ja nichts. Oft ist es so, wenn man sich nur einen Beitrag anguckt oder man ein Buch liest oder so, ist es nochmal was anderes, wie wenn man wirklich diese Menschen mit ihren jeweiligen Geschichten und unglaublichen Abenteuern oder so halt dann kennenlernt.
Es macht, und ich liebe dieses altmodische Wort eigentlich sehr, es macht sehr demütig und dankbar oft, gerade wenn du siehst, was andere Menschen für Schicksale meistern, für Herausforderungen im Leben nehmen, und dann ist es wahnsinnig inspirierend. Ich weiß nicht, ob du Yanis McDavid kennst, ein junger Mann, der tatsächlich eine Laune der Natur ohne Arme und Beine zur Welt kam. Mhm. Und er war jetzt gerade unlängst, ich glaube, es war der Kilimandscharo, auf den er mit hinaufgestiegen ist, ja. Mit Begleitung natürlich. Der fährt Rennen in einem Rennwagen, der eigens für ihn angepasst wurde. Der lebt in einer WG in Berlin, die jetzt alles andere als klassisch barrierefrei ist und zeigt einfach im Alltag, was möglich ist. Und das ist einfach wirklich inspirierend und bereichernd und das ist auch ein bisschen jetzt für die Sendung natürlich die Magie und das Geheimnis, dass die Leute wissen, wir machen die Fenster in all diese Bereiche des Lebens auf und schaffen da auch eine Sichtbarkeit für gesellschaftliche Gruppen, von denen viel zu wenig erzählt wird.
Ja, toll. Und sag mal, aber du bist schon gut vorbereitet, ne? Also du weißt dann schon eigentlich so viele Tage vorher, was kommen wird und dann bist du einfach...
Ja, manchmal weiß ich es viele Tage vorher, dann sagen die Kollegen, pass auf, also in 2 Wochen haben wir eine große Geschichte in der Richtung geplant oder es gibt dann auch einfach einen Film zu gucken, ein Buch zu lesen, um sich vorzubereiten, da ist der Anlauf ein bisschen größer und manchmal kannst du gar nicht vorbereitet sein, weil dann ist es Dienstag, Vormittag und die Germanwings-Maschine kracht in den Berg und du ahnst, das wird irgendwie morgen ein Thema bei uns in der Sendung sein, aber du weißt natürlich zum Zeitpunkt überhaupt noch nicht wie und mit wem. Und das sind Wochen, wo wirklich auch im Laufe des Mittwochs die Sendung entsteht und man manchmal raus ins Studio fährt und noch gar nicht genau weiß, haben wir den Gast, kommt der, schafft er das pünktlich. Okay. Und das gehört auch mit zum Spiel dazu und macht auch den Reiz dieser Sendung aus, dass wir dann schon auch versuchen, aktuell zu sein, wo es notwendig ist. Mhm.
Was war, würdest du sagen, der prominenteste Gast, den du bisher hattest? Nur mal so einen Namen, dass man mal so, also auch international?
International, Brigitte Nielsen würde das zählen.
Ja.
Als Dschungelkönigin. International haben wir seltener Gäste, aber Till Schweiger, Peter Maffay, you name it. Also ja, wir sind aber tatsächlich auch über die Jahre gar nicht mehr so Promi-fixiert, weil das natürlich in ganz, ganz vielen Formaten und Sendungen inzwischen Platz gewonnen hat. Und damals in den goldenen 90er Jahren war natürlich SternTV auch der Ort, wo du die Großen mal gesehen hast. Da haben die sich mal geöffnet mit einer persönlichen Geschichte und so. Machen wir auch immer noch, wenn die eine Geschichte mitbringen. Also Adel Tawil hat mal von seinem Badeunfall erzählt, der ihn fast eine Querschnittlähmung beschert hätte. Lilly Becker hat über ihre Endometriose gesprochen. Auch wieder so ein Thema, was wir irgendwie aus dem Halbdunkel ins Licht geholt haben, weil viele Frauen darüber offen gar nicht sprechen und sich austauschen. Das machen wir schon, aber dann sind es wirklich auch oft die unbekannten Namen, die groß überraschen bei uns in der Sendung.
Eben, ich finde ja sowieso, wenn man die Leute nicht so gut kennt und die erzählen ihre Geschichte und da gibt es ja so Unglaubliches, das nimmt mich immer deutlich mehr mit irgendwie und die Menschen dann auch, ich finde, so ein Gespräch zu führen mit jemandem, der eigentlich nicht so gewohnt ist, Gespräche zu führen, ist ja auch viel herausfordernder als so ein Profi, ist natürlich toll, das ist dann oft, läuft von allein. Auf der anderen Seite denke ich auch manchmal, Gott, ja, die Geschichte habe ich jetzt auch schon 500 Mal gehört.
Weil wir du hast weniger Überraschungsmomente.
Ja, voll, ja.
Also weil wir ja über die Jahre dann doch alle lernen, einmal noch das Gesagte im Hirn kreisen zu lassen, bevor es rausgeht. Die meisten reflektieren kurz vorher und das bedeutet, dass du am Ende selten Momente mit prominenten Gästen hast, wo du sagst, oh hoppala, jetzt bin ich aber gerade mal baff.
Ja, es ist leider zu geschult alles. Auch die Fußballer-Interviews, das finde ich so schade.
Das ist wirklich schade. Und besonders schade ist, wenn sich einer mal aus dem Fenster lehnt, mit Recht und mit Leidenschaft und immer noch mit dem Adrenalin im Blut aus den 90 Minuten, dann wird er von der Presse zerrissen, weil er den Reporter angekackt hat oder ihm eine Formulierung verrutscht ist, wo ich so denke, ja, also entscheidet euch, was wollt ihr? Wollt ihr die Interview-Seminar geschulten, glatten Typen oder wollt ihr noch Kerle, die reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist? Ich bin ehrlich gesagt immer beim Letzteren. Also ich mag das, wenn man Menschen mit ihrer Leidenschaft auch spürt, medial, um den Preis, dass da auch manches in die Hecke geht.
Aber das wird immer weniger werden, glaubst du nicht? Ich glaube nicht, dass explizites, ich meine, man sieht es ja schon selber, also ich sehe es auch bei mir, auch auf meinem Instagram-Account, wo ich immer dachte, super, da bin ich der Regisseur, da kann ich mir alles so machen, wie ich das gerne will und so. Man kriegt dann so viel Gegenwind und ich kriege eigentlich ehrlich gesagt in der Regel überhaupt keinen Gegenwind, aber wenn selbst ich Gegenwind kriege, dann kann ich mir ungefähr vorstellen, wie sich das für andere anfühlt, was dann eben eher dazu führt, dass man halt total glatt wird. So, ja?
Die soziale Medien, so toll sie sind, und ich bin immer noch ein großer Fan dieser Möglichkeit zu kommunizieren, aber die sind natürlich erstens eine große Einladung zum Missverstehen und dann werden sie auch zweitens als so eine Art digitales Schafott begriffen. Die Leute surfen da von Account zu Account und kotzen überall einmal rein. Es ist wirklich enervierend. So. Also ich habe oft auch schon, oder es gibt ja Kollegen von uns, die sagen, tschüss, ab heute kein Facebook mehr oder ich bin weg von Twitter, und ich kann es ehrlich gut verstehen. Das ist schon mühsam, weil viele Menschen leider vergessen, dass am anderen Ende auch immer noch ein Mensch sitzt. Oder du sagst, pass auf, ich miete mir zwei Studenten für 12,50 Euro in der Stunde, die betreuen mein Social Media, ich gucke da selber gar nicht mehr rein, aber das ist ja nicht der Gedanke.
Ja, wobei man muss jetzt auch nicht bis in den letzten Kommentar alles lesen und sich zu Herzen nehmen. Da sind wir natürlich auch, sage ich mal, die Gnade der frühen Geburt, sage ich mal, dass wir auch noch einzuordnen wissen, was heißt denn das, wenn halt irgendwie, keine Ahnung, Häschen Jacqueline 1979 halt schreibt, du bist fett. Oder dein Kleid ist doof oder was weiß ich was. Oder du bist käuflich, ja.
Kann man, glaube ich, weglächeln. Ich habe Anfang des Jahres selber so eine Shitstorm-Erfahrung gemacht und habe festgestellt, dass dich das ab einem gewissen Betriebstemperatur natürlich kriegt.
Total.
Also wenn du dieses Schneeballartige kontrollieren wäre ja schon toll, aber wenn du es nicht mal mehr bearbeiten kannst, also wenn das, was da reinprasselt, einfach so massiv und so zahlreich ist, dass du es nicht mehr lesen, geschweige denn verarbeiten kannst, um irgendwie reagieren zu können, und das ist auch nicht gewünscht. Und diese Form von digitalen Hetzjagden, die ich dann immer wieder auch bei Kollegen beobachte, das ist wirklich bitter, und da machen sich, glaube ich, viele Leute entweder keine Gedanken drum, weil sie denken, ach ja, die da aus dem Fernsehen, die kriegen das eh gar nicht mit oder die nehmen sich das nicht zu Herzen,
oder
sie wollen genau das.
Ja, oder die haben es auch verdient, also im Sinne von, die haben ja so viel Geld und die haben so viel Erfolg, und dann können die jetzt auch mal eben, das sind halt jetzt
auch mal ein bisschen Scheiße fressen. So.
Ja, genau. Ja. Ja.
Und das ist schon auch bitter, es hat eine sehr bittere Seite.
Ja, aber jetzt lass uns nochmal über die positiven Seiten sprechen. Ich meine, du lebst in Saus und Braus, du bist ganz oben im Fernsehen. Wenn du heute eine Gala moderierst, gibt es etwas, was du dir oder was deine, nicht, machst du ja nicht selber, macht ja deine Agentur dann, die dann im Vorfeld schicken, der Herr Halaschka braucht Folgendes, um sich wohlzufühlen, Doppelpunkt. Und was kommt dann?
Es gibt ja immer so einen Anforderungszettel, Nutten, Koks und Erdbeeren. Das,
und immer am schwierigsten ist es, die frischen Erdbeeren zu kriegen im Winter. Ja, ab Oktober wird es schwierig.
Ist natürlich Quatsch, aber ist ja angeblich, von wem war es die Liste?
Heino? Ja, Nutten, Koks und frische Erdbeeren. Ja.
Genau. Und um sich dann am Ende über die Erdbeeren zu beschweren, ja, genau. Nein, ehrlich, ich glaube, ich bin einfach schon fast sträflich unkompliziert. Also ich bin es eigentlich gewohnt, dass man mich in irgendeine Besenkammer sperrt oder so, ne? Ja. Also ich weiß nicht, hast du meinen Vorbereitungsraum, als wir den Fernsehpreis zusammen moderiert haben, kannst du dich an meinen Vorbereitungsraum erinnern?
Nee. Ach, war der oben?
Ich glaube, du hattest diesen Holzpalisander ausgekleideten 40 Quadratmeter Raum mit dem Blick auf den Rhein, und zu mir musste man diesen Flur lang gehen, die Feuertreppe hoch, dann noch so eine Wendeltreppe in den vierten Stock, und da gab es irgendwie so einen Tritt, also so 1,5 Quadratmeter, die du nicht abschließen konntest. Da saß ich. Und ich habe mich natürlich nicht beschwert, weil ich dachte, es ist ja alles hier, was soll ich jetzt noch vorbereiten? Das ist, die Arbeit ist doch gemacht, schickt mich raus, wenn es losgeht.
Aber weißt du, ganz ehrlich, ich bin, auch wenn es jetzt nicht so klingt, aber ich bin auch eben, ich habe auch immer keine Anforderungen, und ich glaube, dass das am Ende ist, dass eben genau das ist gut, weil das behalten die Leute schon im Kopf, und eben diese ganzen Anforderungen von vielen anderen, das ist dann, das macht man dann, glaube ich, als Veranstalter, aber irgendwo denkst du dir auch, die haben sie ja nicht alle.
Ja,
was ich manchmal sage, ist ein Obstteller, so ein Obstteller. Teller wäre schön.
Und ja, generell, was zu essen, ist einfach schon mal fein. Weil du ja probst und den ganzen Tag vor Ort in so einer Location bist.
Und dann denke ich mir immer, bevor ich jetzt die ganze Zeit diese Snickers da esse und so, dann sollen die mir einen Obstteller. Dann stelle ich mir natürlich in meinem kleinen Köpfchen vor, schon vielleicht so ein paar Himbeeren. Also wenn es jetzt richtig super läuft, dann auch mal so eine aufgeschnittene Mango oder so, weißt du. Also ich dachte jetzt nicht so. Und dann kriege ich, also bei Obstteller, denken die sich dann so, okay, wie machen wir das jetzt so, dass das irgendwie möglichst kostenschonend? Kriege ich eine Ananas, einen Apfel und eine Banane, aber alles ohne Messer. Also das heißt, sie wissen ganz genau, dass ich diese Ananas sowieso nicht aufbeißen kann. Das heißt, sie wissen ganz sicher, dass sie die am nächsten Tag dem Semino Rossi nochmal in die Garderobe stellen können. Weißt du, da schon mal gespart.
Ja, und dann irgendwann wird auf Plastik-Ananas umgestellt, weil die muss man nicht alle 14 Tage erneuern. Das genauso läuft es dann, ja.
Das ist
aber dann solltest du vielleicht auch auf ein bisschen wählerischer auch bei der Arte Events werden. Also dann,
ja, du hast recht. Aber
musst du vielleicht nicht für jede Spedition zur Firmenfeier, oder?
Aber wenn die nun mal 100 Jahre alt werden, wer soll es machen?
Ja,
einer muss es
ja
machen.
Ist ja richtig.
Ich hab schon so viel Tolles gemacht. Du machst so nicht so viele so Event-Moderationen. Ich moderiere so viel für kleine und mittelständische Unternehmen, aber das ist dann schon eher, die machen schon manchmal so 2 Milliarden Umsatz, aber die kennt keiner. Einen hatte ich mal, die haben so Tunnelbohrmaschinen gehabt, ja. Und da stand in meinem Kalender immer Tunnel-Event. Und ich dachte mir immer, ich eröffne einen Tunnel irgendwo, ja. Und dann stellte sich aber raus, nee, das waren die Tunnelbohrmaschinenhersteller. Und das war Wahnsinn, was die da auf die Beine gestellt haben. Und dann ist das schon toll.
Man macht so viele Kontakte und neue Freunde. Frau Schöneberger, wenn Sie mal einen Tunnel graben wollen unter Ihrem Vorgarten, kein Problem, rufen Sie an. Ach, du hast ein Leben, Barbara.
Ja,
nee, ich mache gelegentlich solche Dinge, aber tatsächlich, vieles davon ist ja dann, gerade wenn es um Firmenfeiern geht und so, ist ja auch sehr werblich und da aus dem Geschäft halte ich mich ein bisschen raus, ja. Weil ich mich dann schon in erster Linie als Journalist sehe und nicht auf der Payroll der Wirtschaft oder einer Partei stehen will, ja. Einfach um den Anschein zu verhindern, ich sei da irgendwie
käuflich
oder interessengesteuert. Und das bin ich nicht und das
nee,
ist auch gut so.
Interessengesteuert, das kann man mir auch nicht unterstellen. Interessengesteuert ist es nicht, tatsächlich. Du fährst Kajak, habe ich gehört. Und ich habe mich gefragt, wie kriegst du diese Beine unter?
Ja. Spezialanfertigung? Ja, ich weiß nicht, ob du die, Dinger schon mal gesehen hast. Das Gute, die sind ja schon einfach lang, so, ne? Also klar, ich komme mit einem großen C vorne an der Spitze, komme ich an. Aber das ist eigentlich mein Sportgerät, weil da kriegst du, also so bis 1,50 Meter Beinlänge kriegst du eigentlich alles unter.
Boah, 1,50 Meter, dann wär's auch.
Ja, weiß ich nicht, ich hab's jetzt her.
Ja.
Aber es ist schön und es ist vor allem ein Sport, den man im Sitzen ausüben kann. Das kommt mir auch sehr entgegen. Also das habe ich so für mich entdeckt.
Aber du siehst aus, ich meine, ich sehe dich jetzt ja, wie du da sitzt. Du siehst aus wie so eine echte Kante. Du könntest auch Handballer sein oder so. Du hast so, kannst breite Schultern und so. Du bist doch bestimmt von deiner Natur her so, dass man eigentlich denkt, das ist alles gut.
Ja, das ist auch ein bisschen das große Missverständnis. Ich bin 1,98. Ich glaube, es ist alles einfach proportional, aber es sieht vielleicht dann ein bisschen imposanter aus als bei 1,72, das kann schon sein. Und dann kommen die Leute natürlich und sagen immer, ja, und sie spielen bestimmt Basketball. Und meine Standarderwiderung ist, man muss dafür auch schon noch ein bisschen hüpfen und werfen können. Und weißt du, da scheitert es dann. Also einfach nur rumstehen macht noch nicht den sportlichen Erfolg. Und ich bin einfach ehrlich, ich bin wirklich so ein Körperklaus. Wenn wir jetzt gleich fertig sind, muss ich zum Beispiel zu meiner Trainerin. Ich mache gerade so ein sportmedizinisches Training und ich war letzte Woche das erste Mal da. Und ehrlich gesagt,
Ich
war ganz froh, dass das Ganze in einer Uniklinik stattgefunden hat, weil ich dachte, über Intensivstation bis zur Pathologie, alle weiterverarbeitenden Stationen sind in Rufweite. Ich war so fertig nach einer Stunde. Und es war nur ein bisschen Liegestütz und Standwaage. Also wirklich ganz, ganz fürchterlich. Sportlich leider.
Oh, Standwaage. Ist das, wo man so steht und dann so nach vorne?
Ja, du stellst dich auf ein Bein, ziehst das Knie an und dann wird der Fuß, den du angezogen hast, nach hinten ausgestreckt, der Oberkörper kippt nach vorne und du versuchst alles schön stabil über einen stabilen Rumpf, über ein stabiles Zentrum im Bauch, Powerhouse, ja, versuchst du das zu halten. Ehrlich gesagt, ich habe eher so eine Charade gespielt, Holzfällarbeiten im finsteren Wald, ja. Immer nur umgefallen.
Ich mache morgens immer Hula Hoop, also habe ich auch heute Morgen schon gemacht, Hula Hoop und Trampolinspringen im Wechsel und dann nochmal eine halbe Stunde auf der Matte.
Ist auch so ein Corona-Ding, Hula Hoop, ne? Hat meine Frau auch angefangen.
Ja, ja.
Da fingen sie auf einmal alle an mit. Und das ist aber gut. Also das bringt total viel Stabilität und man verliert sogar, wenn man will, ein paar Kilos darüber.
Ja, da ich arbeite an der Stabilität und dann die Kilos, das kommt jetzt dann demnächst. Aber ich habe heute so viel Hula Hoop gemacht, also weil das Trampolin war nicht benutzbar, das war so nass, da habe ich mir gedacht, das massiert einen so durch, dass ich hinterher das Gefühl hatte, bis von unter der Brust bis zum Beinansatz bin ich ganz taub, weil dieser Reifen, der ist ja auch so schwer und das hat mich so richtig so, als wäre das alles eingeschlafen. Aber du wirst es sehen. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, kannst du dann selbst beurteilen, ob es irgendwas bringt.
Ja, also über diesen kleinen Bildschirm, über den wir uns sehen, macht es einen guten Eindruck. Bleib dran, Barbara.
Ja, total. Steffen, das war sehr, sehr, sehr schön, mit dir zu reden.
Es hat mich gefreut, dass du mich eingeladen hast, dass wir ein bisschen Zeit verbracht haben
dass
und gerne irgendwann
hatten, oder?
Am Ende dieser Pandemie auch mal wieder persönlich und mit knutschen.
Ja, absolut. Ich freue mich. Kommst du zum Radiopreis?
Da
sehen wir uns doch immer.
Ja, eigentlich ja. Radio.
Ach nee, das ist ja auch wieder nur mit Nominierten und so. Bist du nominiert? Nee, bist du ja nicht beim Radio.
Nein, leider gerade gar nicht. Fernsehpreis könnten wir uns
dann
sehen.
Kommst du zum Fernsehpreis?
Ja, moderierst du doch wieder.
Wir sehen uns.
Also Fernsehpreis, noch ist die Einladung nicht da, aber ich hoffe, ich kann hier. Es soll ja Open Air sein.
Ja,
also,
du, Corona ich mache jetzt safe. Nur noch Open Air. Strandkorb-Konzerte. Scheint unheimlich gut anzukommen bei beiden Seiten. Also, tschüss.
Barbara, tschüss, vielen Dank.
Tschüss, vielen Dank. Das war aber sehr, sehr, sehr schön. Wirklich.
Toller Typ.
Ja, und dass wir ihn, ich meine, ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben, auch für kleinere Events buchen können. Das macht mich sehr stolz und glücklich, weil ich sag mal, da ist doch für jeden was
dabei. Da vermitteln wir was.
Wer sich Rod Stewart nicht leisten kann, der mietet sich Steffen Halaschka mit seinem Freund an der Hammond-Orgel. So, wir hoffen, es hat euch gefallen. Mhm. Und in der nächsten Woche haben wir einen weiteren tollen Gast dabei. Ich weiß aber noch nicht, wer es ist. Bin aber sehr gespannt. Ich kann aber so viel schon verraten. Es wird wieder sehr lustig. Bis dann, alles Gute, eure Babsi.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de